Man kann zumindest auch dann seine Tomaten draußen vorziehen. Und man hat 2,5 schneckenfreie Monate. Yay! Die schlafen dann nämlich noch. So 150 Freiwillige im Oberallgäu. Diese Menschen ernähren sich größtenteils davon. Ich habe Luft- und Raumfahrtingenieur studiert, bin da dann auch erstmal gewesen, so 5 Jahre in der Luft- und Raumfahrtberatung, Projektmanagement, sowas halt. Play hard, work hard natürlich auch voll, Beraterszene so, da ist immer Party und ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Arbeiten und dann noch das extra Projekt und so, doch, voll, da war ich voll im Möhre drin. Financial Independent Retire Early, das ist so eine Bewegung, knall ich 10 Jahre durch, mach richtig krass Asche, leg's an und mach mir einen Lenz. Dieser Wachstumsimperativ, den wir in jedem Thema haben, wo es ist ja im Endeffekt besser, wenn es jeden Monat ein Repair-Café gibt, weil dann wird ja mehr repariert, oder?
Andreas Schneider hat uns bei strahlendem Sonnenschein in seinem Garten empfangen. Es ist ein überschaubarer Garten, doch jeder Quadratzentimeter sprüht voller Leben. Auch Andi strahlt Lebendigkeit aus. Er hat den Rhythmus der Maschinen eingetauscht gegen den Rhythmus der Natur. Statt nach der tickenden Uhr zu arbeiten, orientiert sich Andi an den natürlichen Zyklen von Sonne und Mond. Aus höher, schneller, weiter ist für ihn und seine Frau Mona achtsamer, langsamer und näher geworden. Andi gibt scheinbar Nutzlosem einen Wert. Kaputten Staubsaugern, ausgemusterten Lebensmitteln und dem dreidimensionalen Raum in seinem Garten. So hat er auf einer Fläche von nur 100 Quadratmeter ein wildes Paradies aus Pflanzen und Insekten geschaffen. Er hat das Permakulturprinzip von vorhandenen Ressourcen zu nutzen in seinen Lebensalltag integriert. Wie uns Andi mit 3 schneckenfreien Monaten im Jahr gecatcht hat und warum er seinen gut bezahlten Beraterjob gegen Foodsharing, Repair-Café und Gemüsegarten eingetauscht hat, erzählt er uns in dieser 5. Folge von Was Echtes.
Ist Andi okay oder Andreas? Andi.
Unbedingt, Andreas wäre nicht okay.
Okay, danke Andi, dass wir hier in deiner kleinen Oase mit dir sprechen dürfen.
Mega, dass ihr hier seid.
Ja, cool. Wo sind wir denn gerade?
Wir sind in Obertalhofen bei Fischen, also quasi so Fischen, Schöllang, so die Ecke. Und das wäre dann quasi zwischen Sonthofen und Oberstdorf. Ich weiß nicht, von wo zugeschaltet wird.
Wir haben Zuhörer aus der Schweiz, aus Österreich, Sogar aus Portugal schon Klicks.
Geil.
Ja.
Cool.
Ja, also wir sind im Oberallgäu, richtig? Obertalhofen klingt relativ ländlich.
Das ist fair to say so ungefähr. Ich glaube, also ich habe irgendwie so 60, 70 Leute im Kopf. Sowas in die Richtung ist es. Also schon recht überschaubar.
Wir sitzen hier in deinem Garten direkt neben einem Schafstall. Du meintest, das sind auch so 60, 70 Schafe?
Ja, ich glaube 50, aber natürlich auch immer über Saison schwankend. Also wirklich eingerahmt von Landwirtschaft im Endeffekt. Sehr kleinteiliger Landwirtschaft. Also im Endeffekt, der eine Nachbar hat seine 10 Hobbyschäfchen. Aber auch die 50 Schafe sind nichts, wovon man leben kann. Die sind halt, genau, auch nebenan.
Das heißt, mehr Schafe als Menschen, die hier wohnen.
Ja, rein rechnerisch wird es halt echt darauf hinauslaufen. Definitiv Neuseeland-Style. Ja.
Du hast vorhin erzählt, du kommst aus dem Norden. Wie hat es dich in so ein kleines Nestchen hier verschlagen? Wie bist du hier angekommen?
Ja, also Berge erstmal allgemein, das ist das Oberallgäu. Also da war Corona-bedingt war so ein bisschen Deutschland gesetzt. Deswegen sind wir dann in Deutschland auf jeden Fall erstmal gelandet. Und dann war es eigentlich relativ schnell Allgäu klar. Also wir hatten uns so ein bisschen die Karte angeschaut. Da schon noch eher so in dem Projektmanager-Modus, so okay, wo gibt's was? Und also so ein bisschen macht ja auch Sinn, sich das vorher anzuschauen.
Sehr verkopft auch, oder?
Ja, schon teilweise. Also kommt immer mal wieder. Aber da war, also prinzipiell glaube ich, würde ich sagen, die Entscheidung in die Berge zu gehen, ist schon eine emotionale, dass man halt sich einfach da wohlfühlt. Aber so wie wir dann rangegangen sind, war, nennen wir es strukturiert vielleicht, ist ja auch nicht immer falsch, aber so sind wir dann Richtung Allgäu gekommen. Und wie wir dann jetzt im Endeffekt hier gelandet sind, war wirklich ein, ja, ergeben von Umständen eigentlich. Also es war mit dem Rucksack runter, Bühl 2 Wochen ein Airbnb gehabt und daraus hat sich dann was ergeben. Dann sind wir in Winkel gelandet und dann in Obertalhofen. Also.
So als Externer, wenn man hier in diese Allgäuer Gemeinschaft reinkommt, wie würdest du sagen, hast du dich eingelebt oder wie war so dein Einstieg hier?
Also war definitiv eines der Bedenken, wo wir unsere Standortanalyse gemacht haben, so, wo wir gesagt haben, so, boah, ja, das kann ja so schön sein, wie es will, landschaftlich, so. Man muss die Menschen finden, man muss irgendwie ja ankommen und sich wohlfühlen. Und deswegen, das war so im Voraus zumindest der Punkt, wo wir dachten so, wollen wir mal schauen. Aber aus dem wollen wir mal schauen wurde halt wirklich ein, ja, wie geil. So. Also natürlich die Landschaft und das Rundherum tut sein Übriges, aber auch die Menschen, wir wurden echt so offen aufgenommen und so sehr, sehr positiv überrascht geworden.
Jetzt seid ihr ja während Corona ins Allgäu gezogen. Wie habt ihr sozialen Anschluss gefunden in der Zeit?
Also natürlich hilft es extrem, den besten Freund mit an seiner Seite zu haben. So, das muss mich echt immer wieder sagen, dass es natürlich unglaublich Druck nimmt, sich anschließen zu müssen, und zwar jetzt. Ansonsten war es viel über Ehrenamter. Ich bin beim Foodsharing aktiv und dann auch übers Repair Café und solche Sachen. Und natürlich ist ein Riesenvorteil, Zeit zu haben. So, wir sind bezüglich Arbeitszeiten und überhaupt Freizeit sind wir sehr, sehr frei und auch sehr reduziert, sodass wir überhaupt die Möglichkeiten hatten, da dann ja, Menschen auch zu suchen und zu finden.
Jetzt hast du schon 3 ganz spannende Themen angesprochen, auf die ich gerne später noch genauer eingehen würde. Und zwar das Foodsharing in Sonthofen, richtig? Dann das Repair Café und dass du sehr viel Zeit hast.
Ja, voll.
Wollen wir mal beim ersten Thema anfangen?
Voll gerne.
Dem Foodsharing. Was hat es damit auf sich? Was ist deine Rolle und was macht dieser? Ist es ein Verein?
Ja, genau, das ist ein Verein, genau. Also auch wirklich, es ist also mehr als deutschlandweit, ich glaube, es ist sogar europaweit, sehr aktive Gruppe, die Lebensmittel rettet. Im Endeffekt das, was von sonst so Supermärkten und Großmärkten überbleiben würde und sonst in der Tonne landet, das wird dann vom Supermarkt selber schon zur Seite gelegt. Wir holen es ab und verteilen es.
Also es ist nicht das klassische Containern, was man aus Großstädten kennt, was auch umstritten ist oder teilweise illegal, sondern bei euch ist es so, die Supermärkte wissen, dass es euch gibt und richten euch sozusagen das Paket schon her, was dann verteilt werden kann.
Genau. So ist es, wenn, also ja, legalisiertes Containern ist vielleicht nicht unbedingt das, was es beschreibt, aber es geht auf dieselben Produkte. Im Endeffekt das, was sonst vielleicht rausgeholt werden würde. Also es gibt auch Verträge wirklich mit den Supermärkten und das ist, genau. Und wir haben halt diesen Laden in Sonthofen, das ist dieser am Marktplatz. Da verteilen wir das dann halt an, also einmal unter uns und dann halt auch unter denjenigen.
Wer kann da vorbeikommen? Wer kann sich da was holen?
Jeder oder jede. Nice. Absolut bedingungslos. Mhm.
Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das dann Produkte, denen man ansieht, dass sie ihr Lebensende fast schon erreicht haben?
Durchaus auch, definitiv. Also ganz abhängig natürlich von dem, was es ist. So. Also Packung Mehl wird jetzt nicht unbedingt schlechter, nur weil sie irgendwie 2 Monate über dem Verfallsdatum ist. Das sieht jetzt bei einem Pfirsich schon anders aus. Also klar, Obst und Gemüse ist jetzt schon dann auch gerne mal so, iss mich die nächsten 2 Tage oder koch mich ein halt oder was auch immer. Also da ist auch, mach was mit mir. Also rezeptemäßig auch auf jeden Fall eine schöne Quelle der Inspiration der Verein. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die einfach völlig im Übermaß produziert sind, verfügbar sind, jetzt mal gerade irgendwie wieder, weiß ich nicht, 1,2 Tonnen Feta so. Und ist jetzt nicht so, dass die jetzt so gegessen werden müssen, auch Feta hält sich dann nochmal einen Monat länger.
Welche Mengen werden da verteilt? Sind das so ein bisschen die Reste vom Supermarkt oder sind das Mengen, wo man sich durchaus quasi den normalen Einkauf im Supermarkt sparen kann?
Im Endeffekt das wirklich. Also ich würde sagen, keine Ahnung, super grobe Schätzung, aber wir sind, glaube ich, so 150 Freiwillige im Oberallgäu, es sind schon auch echt einige Aktive und ja, zu welchem Prozentsatz jetzt auch immer, aber im Endeffekt, diese Menschen ernähren sich größtenteils oder zumindest zum guten Teil davon, plus dann aber auch immer noch 2 Verteilungen haben wir die Woche, da kommen auch easy 50 Leute jeweils, also vielleicht 40. Aber im Endeffekt, und die laufen auch dann immer mit Taschen raus. Also das ist schon gut Material.
Und das sind alles Dinge, die eigentlich weggeschmissen werden würden?
Ja, genau.
Wow. Wie kann man sich einbringen, wenn man Interesse hat, in dem Verein aktiv zu sein?
Also im Endeffekt auf foodsharing.de, da gibt es einen großen Button, mitmachen, darauf klicken und schon ist man am Start. Und dann sucht man den Heimbezirk aus, da sagt man dann irgendwie, okay, wo bin ich denn aktiv, wo möchte ich aktiv sein? Da auf Oberallgäu klicken und dann hören wir uns.
Muss ich mich dann über einen längeren Zeitraum da richtig festlegen und committen und sagen, ich bin da jetzt voll aktiv oder kann ich auch immer mal wieder, wenn es gerade reinpasst, vorbeischauen?
Voll, genau. Das ist ja auch echt wichtig so im Lebensalltag, dass man dann halt auch die Möglichkeit hat, weiß nicht, allein wenn man länger weg ist, aber auch, dass wenn die Lebenssituation es dann halt bedingt sagt, okay, boah, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr, aber vielleicht später.
Das hatten wir ja vielleicht auch in der letzten Folge schon, dass Gemeinschaft und eine Menge an Menschen gewisse Stabilität bringen. Und das ist ja vielleicht auch das, wovon der Verein profitiert, oder? Wenn viele Leute da sind, dann kann auch einer mal 2 Monate nichts machen und dann läuft es trotzdem weiter, oder?
Voll, klar. Das ist zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr meine Brücke annimmt, aber beim Repair Café ist es was anderes, weil wir da eine wesentlich kleinere Gruppe sind. Und da ist es von meiner Seite zum Beispiel organisatorisch, ist es einfach eine völlig anderes Level, sehr viel energieraubender oder energieintensiver, finde ich vielleicht schöner, weil wir da halt ein wesentlich kleineres Team sind. Und da ist es dann halt so, wenn 2, 3 Leute keine Zeit haben, dann ist auch die Frage, okay, findet es statt oder nicht? So.
Was ist denn das Repair-Café? Gehe ich da hin, trinke einen Kaffee und repariere währenddessen meine kaputten Sachen?
Oh, finde ich jetzt erstmal ganz, ganz okay zusammengefasst. ja, voll. Also wir sind so, dass es ehrenamtlicher Treff ist, was die sind halt auch alles Leute, die das können, so, also wir haben Näherinnen da, Reparateurinnen da, Elektrikerinnen, Mechaniker, also alles, was man so reparieren kann, das kann da repariert werden. Ja, natürlich haben wir im Endeffekt zum Ziel, Menschen über dieses Thema zusammenzubringen, auszutauschen. Hey, man kann übrigens Sachen auch reparieren, man muss sie nicht wegschmeißen und neu kaufen. Ja, genau, und auf der anderen Seite natürlich den eigentlichen Wertstoffmüll zu reduzieren, was natürlich schon auch ein Kampf gegen Windmühlen ist, aber prinzipiell ist es zumindest mal ein kleines Zeichen.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine kaputte Kaffeemaschine habe, dann kann ich die nehmen, zu euch bringen. Läuft es dann so, dass ich quasi unter Aufsicht die selber repariere oder gebe ich die ab und hole sie später repariert wieder zurück?
Eher Ersteres. Also natürlich ist es nicht immer bei jeder Reparatur gegeben. Nicht jeder möchte jetzt unbedingt mit einem Lötkolben rumfuchteln oder kann es auch einfach. Aber prinzipiell ist die Intention bei dem Ganzen schon, dass man also Minimum mit einem erhöhten Verständnis des Gerätes daraus geht. So.
Bewirkt das auch, dass die Menschen, die ihre Geräte vorbeibringen, so ein Verantwortungsbewusstsein für die Dinge haben? Sagen, wenn ich mir jetzt eine Kaffeemaschine kaufe, dann schmeiße ich sie nicht beim ersten Fehler wieder weg, sondern ich fühle mich für dieses Gerät verantwortlich über den gesamten Lebenszyklus und wenn der scheinbar erreicht ist, dann gucke ich doch mal nach, ist er wirklich schon erreicht und wenn nein, repariere ich das und trage so generell zu weniger Konsum und Verbrauch bei.
Hoffentlich. Also das ist schon die Intention bei dem Ganzen, auch einfach die Wertschätzung zu erhöhen für die Geräte, weil, also so empfinde ich es zumindest persönlich, umso mehr ich an einem Gerät rumgewerkelt habe, umso unwahrscheinlicher gebe ich es dann im Endeffekt weg, weil ja irgendwie mich die Reparatur damit auch verbindet, ja, zu etwas mehr wird als jetzt nur ein Stück Plastik oder Metall. Dementsprechend glaube ich, das denke ich schon, ja.
Wie wird das so angenommen in so einer Kleinstadt wie Sonthofen? Also ich habe das Allgäu jetzt schon als sehr ländlich und landwirtschaftlich geprägt wahrgenommen und so aus meiner Empfindung von zu Hause ist so, auf dem Dorf braucht es kein Repair-Café, weil jeder sein Zeug einfach zu Hause repariert. Also ich kann mir vorstellen, dass das in Großstädten wie Köln, München, Nürnberg vielleicht funktioniert, aber wie wird das hier so angenommen und was für Leute kommen da?
Ja, guter Gedanke, auf jeden Fall. Die Leute kommen jetzt auch nicht unbedingt irgendwie mit ihrem Traktor an, so. aber dementsprechend ist es viel Elektrik wirklich und das ist ja schon ein bisschen spezieller so, nur weil man irgendwie prinzipiell handwerklich begabt ist, heißt es jetzt nicht zwangsweise, dass man den Wasserkocher repariert bekommt, aber dann kommt zumindest nicht der verkalkte Wasserkocher. Das handwerkliche Verständnis hat man meistens dann, kommt da meistens. Aber ansonsten, also wir sind in Sonthofen eigentlich immer ausgebucht. Kempten wäre dann das nächste. Die haben auch immer viel zu tun. Das ist dann vielleicht schon eher wie die Köln-Richtung. Aber auch in Sonthofen sind viele Menschen da. Wer so kommt, es ist schon auffällig, dass das die ältere Generation ist, die prinzipiell, weiß nicht, das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen, aber mit diesem Prinzip, dass man könnte noch mal was reparieren und man schätzt es wert und schmeißt es nicht gleich weg, aufgewachsen ist. Ja, und die natürlich auch an einem Samstagnachmittag Zeit und Bock hat, nicht einfach wieder zum Mediamarkt zu fahren und sich einen neuen Wasserkocher zu holen, sondern die Zeit, womöglich ist es gar nicht günstiger, womöglich dauert es einfach fünfmal so lang, dass dann auch bereit ist zu investieren.
Also auch hier ist wieder Zeit ein durchaus wichtiger Faktor für Nachhaltigkeit in dem Sinne.
Wie irgendwie halt immer, Zeit und Überzeugtheit. Aber auch die Überzeugtheit und das Wissen reicht nicht aus, wenn man nicht im Alltag die Energie und ja, Zeit dazu hat, das dann auch wirklich umzusetzen.
Hast du ein Gefühl dazu, wie viel Geräte ihr, seit es euch gibt, schon gerettet habt?
Müsste ich jetzt so ein bisschen überschlagen, aber im Endeffekt haben wir immer so 20 bis 30 Reparaturen. Wir sind alle 2 Monate in Sonthofen und da müsste ich jetzt über die letzten 6 Jahre, glaube ich, sind es, den Dreisatz machen. Aber ein bisschen was kommt da schon zusammen.
Wow, ja, einiges.
Ja, voll.
Wie viele seid ihr dort?
Wir sind ein Team von, im Verteiler sind so 15, 20 Leute und auch Unterstützer, dann gibt es auch immer Kuchenspenden und sowas, dementsprechend 20 Leute und vor Ort sind wir dann meistens so 6, 7 Leute, vielleicht 8.
Und du meintest, es sind größtenteils auch ausgebildete Handwerker oder Schneiderinnen, Elektrikerinnen, das heißt, die dann auch zum Beispiel bei elektrischen Geräten auch die Befähigung und Erlaubnis haben, solche Dinge zu
reparieren. Ja, das ist natürlich da voll wichtig. Also wenn da irgendwas dann um die Ohren fliegt. Prinzipiell ist da immer so die klassische rechtliche Absicherung halt auch, dass wir sagen, die Leute machen es selber. Es ist aber bei Repair-Cafés ein sehr, sehr, ja, eigentlich immer so der Graubereich und immer das Damoklesschwert, was so ein bisschen über einem, über dem Kopf hängt, dass man sagt so, ja, aber wir wollen doch nur helfen. Aber wer weiß, dann so. Genau.
Dass sich quasi niemand mit dem dort reparierten Wasserkocher dann die Bude abfackelt, zum
genau,
Beispiel.
Genau. Aber das ist halt das, was die Leute im Voraus unterschreiben. Ich repariere es in Anwesenheit der Reparateurin und dementsprechend ist damit dann das so da rechtlich abgesichert.
Gab es schon mal kuriose Geräte, die gebracht wurden?
Ja, immer, auf jeden Fall. Also umso kurioser, umso mehr hängt ja auch emotional da dran. So, dementsprechend, dass die Dichte ist recht hoch. Also wir haben einmal irgendwie so die Fraktion von geht halt andauernd Schrott, Staubsauger, Wasserkocher, Kaffeemaschinen. So, das ist halt irgendwie so Hälfte. Die andere ist dann halt irgendwie die Kuckucksuhr oder ein uralter Plattenspieler. Oder wo es dann auch darum geht, okay, die alte VHS da halt irgendwie rauszubekommen, weil das ist halt eine voll emotionale Aufnahme von, keine Ahnung, dem Theaterstück der Kinder, oder?
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid kein Verein. Wie tragt ihr euch, wie organisiert sich das? Wo habt ihr die Räumlichkeiten her? Kriegt ihr da Unterstützung von der Stadt oder?
Ja, also eher von Privatinitiativen. Wir sind jetzt aktuell im Schubladen, Marktstraße 5. Das ist die Ela, auch eine Freundin. Die hat da einen ganz tollen Ort geschaffen und da dürfen wir sein. Vorher sind wir aber schon auch ein bisschen rumgehoppt. Also wir hatten zum Beispiel Haus Oberallgäu waren wir mal. Also schon auch städtische, schulische Initiativen. Waren jetzt eine Zeit lang in einem Café außerhalb der Öffnungszeiten, sodass wir dann da sein durften, im Benders auch in Sonthofen.
Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr dort ehrenamtlich tätig seid. Was treibt euch an, eure wertvolle Freizeit für solche Projekte aufzuwenden?
Ja, frage ich mich natürlich auch immer wieder, um die Leute zu motivieren, weil im Endeffekt ich mache das Organisatorische. So, ich bin halt einfach immer noch von meinem vorigen Leben der verkappte Berater so. Und das ist das, was ich kann, organisieren, strukturieren so. Und das versuche ich jetzt einfach nur sinnvoll zu machen im Rahmen eines solchen Repair-Cafés. Da ist natürlich die zentrale Fragestellung, okay, warum kommen die Leute? Wie könnte ich denn vielleicht andere Leute motivieren, auch weiterhin oder überhaupt zu kommen? Ja, das ist viel der Erfahrungsaustausch. Also wir haben jetzt auch endlich mal ein paar jüngere Reparateurinnen. Das ist natürlich unglaublich, einmal wertschätzend für die ältere Generation und auf der anderen Seite unglaublich spannend für die jüngere Generation. Das Miteinander, lecker Kuchen, lecker Heuger, da einfach zusammenhocken so und im Schluss endlich dann natürlich auch irgendwie das Reduzieren von Müll.
Du sagtest schon Kuchen. Wenn man euch unterstützen möchte, aber sagt, ich habe jetzt handwerklich wirklich kein Talent, dann kann man auch euch einfach mal einen Kuchen vorbeibringen.
Bringt vorbei, ja, voll gerne. immer mega sowas. Und auch einfach so vorbeikommen und Hallo sagen. Und allein Interesse am Format und Vorbeischauen ist uns immer schon ganz viel wert.
Findet man die Termine bei euch auf der Homepage?
Ja, also Repair Café Sonthofen googeln, dann kommt es direkt.
Mhm. Richtig coole Sache.
Danke.
Es sind ja wahrscheinlich auch die Geschichten, die man dabei erlebt, die dann motivieren, weiterzumachen. Oder wenn jemand sein Gerät, wo Herzblut dranhängt, wieder repariert mit nach Hause nehmen kann und dann den Menschen durch die Hilfe ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist wahrscheinlich auch ein guter Antrieb.
Oh ja, auf jeden Fall.
Du hast gerade dein früheres Leben angesprochen. Was hast du denn, bevor du Foodsharing und Repair-Café-Projekte organisiert und strukturiert hast, gemacht?
Also, was ich gelernt habe, wenn man jetzt so auf die Visitenkarte gucken würde, die es nicht gibt, aber prinzipiell, also ich habe Luft- und Raumfahrtingenieur studiert, Wirtschaftsingenieur und dann noch ein Master Luft- und Raumfahrtingenieur und bin da dann auch erstmal gewesen, so 5 Jahre in der Luft- und Raumfahrtberatung, Projektmanagement, sowas halt. Dann hatte ich das Glück, längere Auszeiten nehmen zu dürfen und zu können.
Im Angestelltenverhältnis?
Ja, genau. Und da war es dann halt wirklich so einer der Kerne war im Endeffekt 4 Monate unterwegs sein, 8 Monate halbes Gehalt und zu merken, dass man nicht ans Ersparte muss. Und dann überlegt man halt schon so, ja, okay, und warum exakt arbeitet man 100%, wenn es 50% auch easy ausmachen? Dann halt auch einfach die Zeit zu haben und zu überlegen, ja, okay, was macht man denn jetzt eigentlich so den ganzen Tag? Für sich selber und die Gesellschaft. Und da kamen Fragen auf, die ich nicht zufriedenstellend beantworten konnte. Dementsprechend wurde das dann beendet.
War das für dich ein Prozess, in dem du dir immer häufiger die Sinnfrage gestellt hast? Oder kam das von heute auf morgen, dass du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Nee, das will ich nicht mehr.
Nee, voll. Also ist auch eher so ein Erinnern an meine Werte. Habe ich auch immer wieder jetzt in letzter Zeit festgestellt, dass ich eigentlich so aufgewachsen bin. Das ist eigentlich was ich beigebracht bekommen habe, ein paar Jahre vergessen habe, im Brassel des oh, geil, toll, schnelles Automäßigen so und mich zum Glück dran erinnert habe.
Ich will kurz nochmal zurückkommen auf deine WhatsApp-Nachricht von gerade eben. Du hast uns nämlich geschrieben, wo wir parken können, falls wir, wie hast du es formuliert? Aus überdenklichen Gründen mit dem Auto anreisen. Wir haben da...
Ich glaube, ich hatte es ein bisschen netter gesagt, aber unerfindlichen Gründen oder irgendwie sowas. Ja, ja.
Wir haben uns schon gefragt, ob die Autokorrektur da am Werk war.
Ja.
Aber wir haben uns beim Herfahren schon drüber unterhalten. Und ja, wir sind tatsächlich mit dem Auto da und haben uns...
Ich breche dieses Gespräch hier ab.
Und haben dann auch diskutiert, warum wir uns fürs Auto entschieden haben. Wir kommen aus Sonthofen, das wäre mit dem Fahrrad wahrscheinlich gute halbe, dreiviertel Stunde und mit dem Auto halt weniger als 10 Minuten. Und tatsächlich gehen wir jetzt beide nach dem Gespräch auch noch ins Büro zum Arbeiten. Und klar ist es irgendwie so, dass man Dinge ineinander umwandeln, eintauschen kann. Und diese Dinge sind Zeit, Geld. Geld kann man wieder in so einen Konsum umwandeln oder in Produkte, Dienstleistungen, Dinge, die man kaufen kann. Aber ich kann Zeit statt in Geld auch in Freizeit, in sinnvolle Tätigkeiten oder in Herzensprojekte umwandeln. Hast du dich ganz bewusst dafür entschieden, die Zeit nicht mehr im Büro zu verbringen und stattdessen in deinem Garten zu sein, im Repair-Café zu sein, im Foodsharing aktiv zu sein?
Voll, auf jeden Fall. Und ich würde gerne zu Zeit und Geld auch noch so diese so Energie und emotional irgendwie das auch noch mit reinnehmen, weil das, finde ich, ist da auch noch eine ganz wichtige Komponente bei dem Ganzen. Gerade bei Lebenswandelentscheidungen, das ist anstrengend. Das ist erstmal wesentlich schwerer als das, ich mach's weiter so, wie es vorher war. Schlussendlich ist es wesentlich geiler und wirklich so eine Lebensqualität, die ich jetzt erleben darf, war für mich vor 5 Jahren völlig unvorstellbar. Und hätte ich es mir da schon sagen können und auch ja wirklich auch rüberbringen kann, weil im Endeffekt ist es ja das Fühlen. Ich kann vielen meinen Freunden, kann ich das erzählen, was ich tue. Und natürlich habe ich die Freunde, mit denen ich studiert habe, die halt eher dem Leben entspringen und sagen so, ja, okay, ja, ich weiß, irgendwie dreimal fliegen im Jahr ist schon auch irgendwie kacke, aber ich mach's halt. Es braucht halt, also Geld haben sie, deswegen, das kann es nicht sein, aber es muss halt Zeit damit zu beschäftigen und dann aber auch das Wollen und auch das Aushalten der emotionalen Belastung, weil es halt schon anstrengend ist.
Oft rutscht man ja auch so ein bisschen da rein, oder? Man macht einen Abschluss, dann geht man vielleicht zum Studieren, macht eine Ausbildung, kriegt einen Job, das erste eigene Gehalt, dann wird das Gehalt vielleicht mehr und dann passt man seinen Lebensstandard automatisch immer so an das mehr werdende Geld.
Lifestyle-Inflation, ja.
Ja. Wie war es für dich dann von heute auf morgen zu sagen, ich habe jetzt kein festes Gehalt mehr, ich muss auch meinen Lebensstandard und meinen Konsum deutlich reduzieren, um das weitertragen zu können?
Glücklicherweise war das schon auch vorher der Fall, sodass wir halt auch gut was sparen konnten. Dementsprechend vorher war es jetzt auch noch nicht luxuriös und dem Gehalt angepasst. Dementsprechend der Übergang war leicht, aber natürlich ist es schon erstmal ein emotionaler Schritt zu sagen, okay, der Kontostand wird jetzt einfach kontinuierlich weniger erstmal. So. Und dann schauen wir mal, was sich ergibt.
Das heißt, du hast vorher schon trotz mehr Geld einen einfacheren Lebensstandard gehalten, um was anzusparen?
Ja, da war es noch immer eher so dieses Stichwort so FIRE, Financial Independent, Retire Early. Das ist so eine Bewegung, wo es halt im Endeffekt geht, okay, knall ich 10 Jahre durch, mach richtig krass Asche, leg's an und mach mir ein Lenz mäßig. In der Essenz ist es das, wie wir leben, wie ich jetzt leben kann, nur halt in seiner Essenz und noch ein bisschen in abgewandelter Form, ja.
Also war das schon von Anfang an dein Plan, auf dieses Leben hinzuarbeiten? Weil du meintest, du hast dich dazwischendurch mal so ein bisschen drin verloren. Wie ist es dazu gekommen, dich da wieder drauf zurückzubesinnen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man auch gerade Erfolg hat im Job und von dem, was du erzählst, scheinen die Inhalte dich ja durchaus erfüllt zu haben. Nur vielleicht der Sinn, der dahinter steht, nicht, oder?
Also einmal sind es wirklich die Auszeiten, die Zeit, reflektieren zu können, was ich einfach... Manchmal habe ich das Gefühl, dass es vielleicht fast ein bisschen gewollt oder zumindest in Kauf genommen wird, dass wir nicht mehr durchatmen können, weil man könnte ja das Leben in Frage stellen. Das ist jetzt die ein bisschen kritische Interpretation, aber ich glaube, es ist einfach so gekommen und wir haben einfach keine Zeit mehr durchzuatmen. Ich glaube, diese Zeit durchzuatmen, die hat zumindest bei mir extrem viel bewirkt. Ja, und dann waren es, also die Arbeitsinhalte waren, ja, weiß ich nicht. Also schon auch persönlich jetzt irgendwelche Excel- und PowerPoint-Tapeten pflegen und sowas. Also es war wertschätzend in dem kleinen Mikrokosmos des Flugzeugbauers. Aber wenn man dann so ein bisschen drüber hinaus gedacht hat und dann vielleicht sogar auch mal für 5 Minuten eine Ökobrille aufsetzt, dass jetzt irgendwie Luftfahrtbranche nicht das unbedingt das ist, was die Welt braucht.
Warum hast du dich nach dem Abi dazu entschieden, Luft- und Raumfahrt zu studieren?
Also ich habe erstmal Wirtschaftsingenieur studiert und Wirtschaftsingenieur habe ich auch noch so richtig schön Vollgas, duales Studium, also wirklich nichts mit irgendwie Studieren im Studiumsinne und Studentenleben hatte das nicht wirklich viel zu tun. Das war, also Wirtschaftsingenieur ist erstmal so ein Klassiker von, ich weiß gar nicht so genau, was ich machen will.
Wie bei dir, Lari.
Also, es war zumindest für mich so. Ja, technisch ganz cool, aber irgendwie so ein bisschen Wirtschaft noch mit drin, dann machen wir das doch. Ist auch ein tolles Sprungbrett irgendwie. Man kann ja, das kommt, glaube ich, daher, weil die auch so Unternehmensübernahmen oder Nachfolger, das ist eigentlich der Grundsatz oder der Gedanke gewesen bei Wirtschaftsingenieur. Deswegen alles so ein bisschen und ich schau mal. So kam es zum Wirtschaftsingenieur. Und also Papa ist auch Ingenieur, also ich war ingenieursmäßig schon auch so interessiert und finde das nach wie vor dieses Strukturierte und diese Herangehensweise schon auch sinnvoll. Und Luft- und Raumfahrt war dann, ja, irgendwie hatte ich echt jetzt im Nachhinein Automobilbranche, Luftfahrtbranche und ich glaube irgendwie Stadtplanung, also das gab es auch noch. Aber das war dann irgendwie schnell raus, weil... Also da war schon auch Geldfokus offensichtlich bei den beiden, aber auch so der Technikfokus und dann ging es halt in die Luftfahrtbranche.
Hattest du auch Phasen, wo du gedacht hast, dieses höher, schneller, weiter kann ja auch Energie geben, wenn man dann Erfolg hat, Anerkennung von Kollegen in der Branche hat, zu sagen, ich mache jetzt einfach Fokus, Vollgas, Karriere?
Voll, auf jeden Fall. Also definitiv abschwappend, oder deswegen ist ja dann der Prozess im Endeffekt auch in die Ausführung gekommen. Aber so die ersten Jahre, da war Play Hard, Work Hard natürlich auch voll, Beraterszene so, da ist immer irgendwie die Party und ganz viel, ganz viel Arbeiten und dann noch das extra Projekt und so, doch, voll, da war ich voll im Möhre drin.
Wenn du jetzt 5 Jahre später dich hier in deinem Garten umguckst und zurückdenkst an die Zeit, wie blickst du so ein bisschen als Außenstehender jetzt auf die Zeit in der Beratung?
Ja, es ist schon das, was du auch vorhin anschnitzt. Da rutscht man so rein. Also ich finde es hauptsächlich sehr traurig, wie wenigen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihren Lebensweg zu reflektieren und wirklich zu gestalten. Zum einen ist es einfach eine Schwemme der Dankbarkeit, das so leben zu dürfen, mit allem, was dazugehört. Und das ist nicht nur der Garten, das ist wirklich der allumfängliche Lebenswandel. Der ist, ja, wie ich angeschnitten hatte, einfach so viel reicher. Ich finde das Leben so viel reicher als vorher. Aber auf der anderen Seite natürlich mit der gesellschaftlichen Brille schon auch das, oh Mann, wie kriegen wir das irgendwie hin, das, was ich glaube, was für das Individuum unglaublich wertvoll ist, aber auch für die Gesellschaft. Also ich habe einfach einen wesentlich geringeren Fußabdruck jetzt, um es einfach auszudrücken. Und ich tue definitiv sinnvollere Sachen jetzt, als was ich vor 5 Jahren getan habe. Und wie kriegen wir das irgendwie auch auf gesellschaftlicher Ebene hin, Menschen diese Wahl zumindest schnuppern zu lassen? Und dann kann man sich ja immer noch für die Karriere, wenn man dann immer noch ein ganz tolles, großes Auto und Haus haben will, cool, mach halt. Dann ist es aber eine Entscheidung. Und vorher hatte ich aber, wir haben auch nach Häusern in Bremen geguckt und wir haben auch geschaut, wie geht dann das Leben. Also es war schon auch so dieser Kanal und dann hatten wir Glück, das in Frage stellen zu dürfen. Aber so ewig davon entfernt waren wir jetzt auch nicht. Und ich bin sogar schon mit diesen Werten aufgewachsen. Ich hatte es sogar schon eigentlich bekommen und trotzdem volle Möhre diesen Karrierepfad und volle Möhre diese wirtschaftlich und konsumgeprägten Leben.
Du hast gesagt, ein zentraler Faktor, warum du reflektieren konntest, war, dass du dir immer wieder auch im Job längere Auszeiten genommen hast. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine Reisen, die du gemacht hast in den Zeiten?
Ja, voll gerne. Also es war, also ich würde es vielleicht sogar so zusammenfassen, es waren zwei, also auch vorher sehr viel gereist, immer wohl rumgeflogen, keine Ahnung was. Vielleicht die zwei großen Reisen, die zwei großen Sabbaticals, die im Endeffekt, oder das erste war das mit diesen 4 Monaten, was ich angesprochen hatte. Und das zweite war dann eine große Reise zwischen den Wechseln quasi, wo ich auch erzählt hatte euch vorhin, dass wir wiedergekommen sind. Quasi aus Südamerika. Vielleicht so auf hoher Ebene mäßig. Das erste war so, yeah, alles kennenlernen und Vollgas. Und das zweite war dann, okay, gezielt ein paar Länder anschauen. Und da war halt dann, ja, unter anderem waren wir dann halt irgendwie so, ja, Bali, Neuseeland, Südamerika. Also viel wirklich, viel dieses Rumgehoppe gewesen. Und später dann irgendwie auch wieder mehr Ruhe reingebracht und auch irgendwie gemerkt, ja, ruhiger.
Ging das so ein bisschen in Richtung Weltreise, wenn du sagst, verschiedene Länder anschauen, einfach rumreisen, gucken, wo es euch hintreibt?
Also Definitionssache, was man jetzt als Weltreise sieht so, aber im Endeffekt sind wir einmal irgendwie, einmal um die Welt einmal geflogen, ja.
Als klassische Backpacking-Tour mit Rucksack und genau, dann Trampen, öffentliche Verkehrsmittel, ohne Campervan, Auto.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, dass diese Zeiten irgendwie schon ausschlaggebend waren für deinen Entschluss, dein bisheriges Leben in Frage zu stellen. War es einfach die Zeit, die du dort mit dir selbst verbringen konntest, oder waren es auch die Eindrücke, die du aus anderen Kulturen, anderen Lebensumständen vielleicht, oder eine Kombination aus beidem?
Mix, würde ich sagen. Also es ist schon das eher klischeehafte, oh, mal eine andere Welt sehen, um zu wertschätzen, was man hier hat. Das ist definitiv auch eine Komponente davon. Ich würde mich trotzdem, glaube ich, eher, also die Notwendigkeit ins zu verreisen besteht da nicht. Also auch das, dieser Lebenswandel hätte auch stattgefunden, hätte ich mich einfach 2-3 Monate hingehockt hier und wäre nicht weggereist. Deswegen, ich glaube, das Ausschlaggebende für den Lebenswandel ist die Zeit und die Zeit mit sich selber und das Reflektieren der Werte und Prioritäten.
Jetzt hast du vorhin schon von dem Mikrokosmos in der Beraterszene und der Wertschätzung oder ja Wertschätzung erzählt. Jetzt sind wir hier auch in so einem kleinen Mikrokosmos in deinem Garten. Und Energie war auch so ein Thema. Also ich glaube, du steckst hier relativ viel Energie rein. Wenn man sich umschaut, dann kommt da aber auf jeden Fall auch Energie zurück. Du hast uns vorhin hier so eine Kürbispflanze gezeigt, die quasi über 10 Quadratmeter sich erstreckt, mehr oder weniger. Wie schöpfst du hier Energie und wie viel Zeit investierst du, damit das so aussieht hier?
Ja, ich bin eigentlich mit so einem Effizienzgedanken auch wieder hier reingegangen, so im Sinne von, ja, maximal irgendwie 5 Stunden die Woche und dann, das muss schon funktionieren. Ich finde es auch irgendwie erstmal interessant, das effizient hinzubekommen, aber da ich mich auch sehr viel mit wirklich Achtsamkeit den Prozess halt genießen und nicht nur ich Gärtner, um eine Zucchini in der Hand zu haben, um die dann zu essen, um mich zu ernähren, sondern auch zu Gärtnern, um im Garten zu sein, um Verbindung mit der Natur, die klingt jetzt klischeehaft, aber trotzdem auch einfach wieder die Hände im Boden zu haben, das Wachsen zu sehen. Also ganz viel dieses Zielorientierte, was wir generell in unserer Gesellschaft und was ich auch noch überall habe, so, da hilft mir der Garten extrem, den Schritt zurückzugehen. Und das bedeutet natürlich, mehr Zeit zu verbringen, weil da geht es dann halt nicht nur darum, okay, was sagt meine To-Do-Liste, zack, 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 fertig, wieder rein, sondern sich Zeit zu nehmen und auch einfach mal zu sitzen. Und das klischeehafte eine Jahr Permakultur, sich einfach nur einen Garten anzuschauen, das habe ich in dem Umfang nicht gemacht, aber ich habe definitiv viel Beobachtungszeit in meinem Garten und einfach nur schauen und wenn es halt Bienchen zu gucken ist. So, also das versuche ich immer, ich drifte immer wieder ab, ich merke die Tendenz extrem in dieses Machen und Erledigen, aber wenn ich mich daran erinnere und wenn ich mir die Zeit nehme, ist es ja womöglich die schönste.
So über den Sommer gesehen, verbringst du mehr Zeit in deiner Wohnung oder mehr Zeit im Garten?
Ja, das berechtigt, ja doch, ich würde schon sagen Garten, also abgesehen vielleicht mal das Schlafen ausklammern, ja, bin ich wirklich sehr viel im Garten.
Jetzt hast du relativ viele verschiedene Projekte und ich kann mir vorstellen, gerade bei ehrenamtlichen Projekten, die ja einen recht idealistischen Anspruch haben, ist eigentlich ja nie genug gemacht. Jetzt sagst du aber auch, es ist wichtig, sich irgendwie mal zurückzunehmen. Wie schaffst du da die Balance zu finden zwischen, man will sich ja auch nicht aufopfern in den Projekten, dann hat ja am Ende auch keiner was davon. Hast du da einen Tipp, wie man da die Balance findet?
Ja, es ist definitiv Dauerthema das und Dauerreflexionsthema das hinzubekommen und sich nicht aufzuopfern. Da bin ich, das resoniert sehr mit mir, definitiv. Das immer wieder, wo ich mich auch wieder bei erwische, weil dieser Wachstumsimperativ, den wir in jedem Thema haben, wo es ist ja im Endeffekt besser, wenn es jeden Monat einen Repair-Café gibt, weil dann wird ja mehr repariert, oder? Also mir hat sehr geholfen für mich, dass den Aktivismus gegen den Wachstumsimperativ, würde ich es vielleicht nennen, den irgendwie auch in meine Werte mit reinzunehmen und zu sagen so, ich versuche an Stellen, wo es ums Mehr geht, ums darum geht, hey, könnte ich denn vielleicht bei dem Nachbarn auch noch ein paar Kartoffeln anbauen oder geht es nicht da noch ein bisschen größer, da innezuhalten. Und das ist aber dauerhaft Arbeit, weil es ist voll drin, so bei allem ist es voll drin, immer irgendwie was cooler und größer und was auch immer.
Also so ja. Das Prinzip von höher, schneller, weiter.
Voll.
Nicht auch auf Herzensprojekte und Ehrenamt zu übertragen, sondern da bewusst zu sagen, nee, es reicht, was ich mache, es ist genug und bewusst langsamer, weniger zu machen.
Ja, es gibt ja irgendwie das, was dazu ganz gut passt, ist ja auch dieses Slow and Steady Solution aus der Permakultur. Das ist einer irgendwie der Grund, oder für mich irgendwie eines der Grundthemen, so gerade im Garten. Es ist ja so relevant, dass man sagt, hey, aber lass dem Ganzen doch mal irgendwie auch ein bisschen Zeit.
Also lieber eine langsame und dafür nachhaltige Lösung, anstatt schnell und dafür funktioniert es vielleicht nicht.
Ja, definitiv. Und auch eine schnelle und intensive Lösung kann ja gut sein, aber es ist halt für mich irgendwie nicht das, wie wir auf Dauer leben können. Und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz wertvoll, also einmal diesen Grundsatz zu haben, um auf der anderen Seite aber auch, also du fragtest ja nach dem, wie kriege ich das einigermaßen hin, und das ist wirklich einigermaßen kriege ich das hin. Und auf der anderen Seite, also einmal diesen Wert und auf der anderen Seite führe ich in der Hinsicht ein Recht, also so Achtsamkeit, Spiritualität, Yoga und was auch immer, Meditation ist für mich ein großes, wichtiges Thema und ein wichtiges Standbein, wo ich halt auch immer wieder die Möglichkeit habe, den Schritt zurückzugehen, Zeit für mich zu nehmen, dem viel Raum einzuräumen und halt auch sehr viel und sehr intensive Reflexionszyklen zu haben und da halt immer mich wieder zu fragen, okay, was mache ich denn da eigentlich? Shit, jetzt bin ich schon wieder in dieses Hamsterrad, jetzt ist es ein sinnvolles Hamsterrad, aber ich bin immer noch wieder im Hamsterrad. Und dann halt zu sagen, so, okay, easy.
Vielen Menschen, die so über Jahre, Jahrzehnte in diesem strukturierten Büroalltag oder vorgegebenen Arbeitszeiten leben, sind ja zum Beispiel im Urlaub auch manchmal überfordert mit der Freiheit, die sie haben, oder die kommen dann in die Rente und wissen gar nicht so wirklich, wie sie sich selber jetzt strukturieren. Ich denke, dass es vielen oder den meisten Menschen gut tut, eine gewisse Struktur zu haben. Jetzt hast du unglaublich viel Freizeit und Freiheiten, dir deine Zeit selber zu gestalten. Gibt es was, was dir Struktur gibt, oder gibst du dir selber Struktur, oder hinterfragst du ständig, ist es jetzt, was ich mache, noch das Richtige, oder könnte ich stattdessen doch was anderes machen?
Sehr, sehr intensive Struktur, würde ich sogar fast sagen. Also jetzt nicht das 9-to-5, ich weiß, wann ich losfahre und wiederkomme, aber trotzdem auch zum Beispiel morgens und abends Routinen ist jetzt irgendwie, es ist total wichtig. Es ist mir auch einfach mittlerweile total wichtig geworden, weil so, also ob es jetzt unbedingt die strukturelle Komponente ist, das vermag ich gar nicht unbedingt zu sagen, aber mir ist halt auch einfach die Praxis sehr wichtig. Aber das gibt dem Ganzen einen Rahmen. Und auf höherem Level zum Beispiel so ein Business-Konzept vom Weekly Review, sich einfach einmal die Woche hinzusetzen und zu überlegen, ja, wie war denn die Woche, was liegt denn an? Es ist jetzt alles ein bisschen vielleicht emotionaler geworden und jetzt werden vielleicht auch so eine Fragen gestellt wie, hey, wofür bin ich denn diese Woche dankbar? Was war irgendwie ein doofer zwischenmenschlicher Konflikt? Wie auch immer. So eine Sachen, die Fragen haben sich jetzt ein bisschen geändert, aber im Endeffekt ist es auch ein Format, was wir aus unserem vorigen Leben irgendwie mitgenommen haben. Und also deswegen diese tägliche Praxis, wöchentlich dann so dieses sich auch mal hinzusetzen und zu überlegen, was liegt denn an. Dann aber auch zum Beispiel, also ich versuche gerade eher schlechter als recht, aber vielleicht Slow and Steady Solutions, vielleicht nächstes Jahr, so auch so eine, die Sommersonnenfeste so oder Mondzyklen, da halt zu schauen, so okay, was ist ja egal, woran man es festankert, aber irgendwas, was halt im monatlichen, quartalsweisen, wie auch immer, Zyklus ein innehalten lässt und sagt so, okay, jetzt schaue ich mir das doch nochmal an.
Das heißt, du überlegst dir, den Rhythmus der Natur mehr anzueignen.
Ja, voll. Dieses monatliche Review und quartalsweise, das ist halt das nach dem Kalender businessmäßige so. Jetzt versuche ich das Ganze halt auf Sommer, auf Sonnenfeste und Mondfeste zu schieben. Im Endeffekt bleibt es das Gleiche. Ich versuche darüber irgendwie mich dran zu erinnern, hey, wir sind Natur und leben im natürlichen Zyklus. Deswegen muss es jetzt nicht zum 1. jedes Quartals passieren, sondern dürfte auch dann halt am 21. passieren.
Ja, ist voll spannend, was du so sagst, weil ich glaube, dass viele Leute, wenn sie von deinem Lebensstil hören, so von der maximalen Freiheit ausgehen. Und ich aber das Gefühl habe, und das kenne ich auch von mir selber, dass quasi sich diese Rahmenbedingungen zu schaffen unfassbar viel Disziplin erfordert. Also dass ein Leben in Freiheit eigentlich vielleicht sogar mehr Disziplin erfordert als eins in einem gewöhnlichen 9-to-5-Job, weil da klingelt halt einfach um 16.15 Uhr die Glocke für den Feierabend und wenn man mal bis 17 Uhr bleibt, dann ist das schon lang. Wenn ich aber von außen keine solchen Zeiten habe und sage, ich habe eine Abendroutine, zum Beispiel wir essen um 7 gemeinsam und ich bin aber um 7:10 noch im Garten und es ist halt einfach noch so viel zu tun, dass ich auch bis Mitternacht noch schaffen könnte, mir dann selber den Stopp zu setzen und die Disziplin zu sagen, ich setze mir Zeiten und Routinen. Würdest du da so mitgehen? Oder?
Voll, auf jeden Fall. Und auch, dass das auch immer wieder halt der Punkt ist, so hier im Garten und dann nach Sonnenstand orientieren, ist nicht sonderlich im Laufe des Jahres so. Dann ist halt auch wieder, ach ja, stimmt, ich muss ja wieder ein bisschen meine innere Uhr kalibrieren. Also das habe ich auch regelmäßig, dass ich mich verliere, was ich ja auch zu einem gewissen Maße will. Aber da halt irgendwie die Struktur zu halten, ist ja viel leichter, als wenn man halt einfach nur auf dem Nachbartisch gucken muss und oder halt einfach auch dauerhaft eine Uhr vor sich hat. Das tue ich halt auch nicht.
Du hast gesagt, du wendest Prinzipien der Permakultur an. Was ist die Permakultur für dich?
Ist wesentlich viel mehr als Gärtnern. Also gerade natürlich mit Repair Café und Foodsharing ist es offensichtlich, als dass es für mich etwas ist, ja, das ist einfach ein Lebensstil ist. Nicht, dass ich jetzt morgens zu den Permakulturgöttern bete und da irgendwie meinen Schrein habe, aber als ich das gelernt habe, fiel es mir sehr leicht, das nachzuvollziehen und hat dann auch zusätzlich meine Sichtweise und meine Lebensweise zum einen bestätigt und verständlich gemacht, aber natürlich auch ergänzt. Also dementsprechend ist es für mich wirklich Lebensweise. Mhm. Es ist schon eine Lebensweise.
Wie bist du zur Permakultur gekommen?
Auch noch recht jung, würde ich sagen. Also eigentlich, ich glaube nicht, dass ich den Begriff überhaupt vor dem Allgäu schon mal gehört hatte. Ich hatte dann das Glück, eine tolle Freundin von mir in Greggenhofen an der Solawi kennenzulernen, mit der dann meinen ersten kleinen Garten oder das größere Stückle auch anzulegen. Und die war da drin. Die hatte, glaube ich, auch zu der Zeit ihren in Permakulturausbildung schon am Laufen. Aber auf jeden Fall war es ein Thema. Und so bin ich dann im Endeffekt dran gekommen.
Das heißt, du hast dann auch Kurse besucht?
Jein. Ich würde mich schon bezüglich, also eigentlich allem so ein bisschen eher autodidaktisch nennen. Also ich habe halt, irgendwie sehe ich nicht die Not und Notwendigkeit, da irgendwelche Zertifikate zu haben, in dem, was ich tue zumindest. Kann sein, dass es irgendwann nochmal kommt. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber ich habe mir das eigentlich alles eher so an. Ich habe jetzt letzten Winter einen Online-PDC gemacht, aber auch nur, weil es einfach irgendwie online mega tolle Inhalte und super günstig war. Und eine tolle Zusammenfassung war dann im Endeffekt.
Wo hast du den gemacht?
Permies.com, also wie Permies.com. Das ist eine amerikanische Butze, die zum einen ein ganz, ganz tolles Forum hat, einfach einen riesen Wissensschatz hat, aber halt auch diese tolle Ausbildung hat, wirklich irgendwie $60 oder so. Und da hast du einen PDC. Ohne Lappen, aber halt die Inhalte. Mhm. Ja.
Und du hast auch den Andi Haller im Kleinwalsertal kennengelernt, richtig?
Ja, den habe ich den initial übers Kräuterland, würde ich sagen, kennengelernt. Das war so ein bisschen
Allgäuer Kräuterland.
Allgäuer Kräuterland, genau. Da habe ich eine Kräuterausbildung, so wochenlang eine Kräuterausbildung gemacht, so, also Wildkräuter und was kann man alles mitmachen, wie ergänzt das auch den Garten. Das fand ich halt total spannend und finde ich nach wie vor sehr, sehr schön, das irgendwie mit einzuflechten. Dann auch über gemeinsame Freunde mal da gewesen und seitdem immer mal wieder. Also uns verbindet mehr als die Namensvetterschaft, sondern
Kannst du uns mal mitnehmen in deinen Garten? Was gibt's hier zu sehen? Was pflanzt du an? Was wächst hier?
Die Liste ist ziemlich lang, weil ich schon auch diesbezüglich versuche, durch einfach Vielfalt Resilienz reinzubringen, weil wenn es das eine halt nicht macht, dann gibt es halt das andere so. Also es ist alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Auch wächst auch viel durcheinander. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der nach der Mischkulturliste das macht. Ich merke es dann eher so, ui, das passt jetzt wohl möglich nicht so gut. Aber ich gehe eher so nach Größe, Höhe, alles irgendwie ein bisschen ineinander stapeln. Was sind die Bedürfnisse? Also was hier wirklich ist, im Endeffekt sind so drei Hauptkomponenten. Also ich versuche auch immer viel irgendwie Blühendes mit reinzubringen, auch gerne essbar, aber das ist eher so ein Nebeneffekt. Also auch irgendwas mit reinzubringen, auch Struktur reinzubringen für unsere Mitlebewesen. Ansonsten ist natürlich schon recht viel, gerade durch das angesprochene, durch diese Mistbeete, die ich anlege, sehr viel einjähriges Gemüse. Aber auch, ich versuche auch immer mehr und das kommt halt mit den Bekanntschaften, die man in der Gärtnerszene hat, sodass man sich da dann halt mehrjährige Pflanzen austauscht. Dann, das ist ja, die sind immer so freigiebig, dann teilt man sich halt irgendwie einen Wurzelstock oder so und schon hat man eine Kultur weniger, um die man sich kümmern muss.
Mistbeete, wir sind total begeistert, weil für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht sehen, wir sitzen hier im Garten auf dem Rasen, total gemütlich und sitzen direkt neben so einem Mistbeet. Und da drin sieht es aus wie ein gut koordinierter Dschungel, würde ich sagen. Also die Sachen explodieren, die haben offensichtlich durch den Mist so viele Nährstoffe. Man kann sich das auch so 3D-mäßig vorstellen. Also die wachsen da jetzt nicht nur auf dem Boden, sondern die ranken in alle möglichen Richtungen. Was steckt dahinter und warum funktioniert das so gut?
Es ist eine sehr, sehr alte Methode. Das haben durch Mistbeete wurde im Endeffekt früher auch wirklich die Zahlen sind völlig abstrus hoch, was damit ernährt wurde. Also wirklich irgendwie komplett Paris wurde dann auch und dann haben sie irgendwie die Lebensmittel nach London noch geschippt, weil sie so viel über hatten. Durch diese Mistbeete. Und im Endeffekt, was man macht, ist, man nutzt die Hitze, die man sonst ja auch wahrnimmt, wenn man irgendwie an einem Misthaufen vorbeifährt. Im Winter ist der am Dampfen und was man prinzipiell macht, ist, man setzt dann Frühbeetkasten drauf und packt dann noch eine Schicht Erde drauf, sodass dann auch Pflanzen drin wachsen können, weil die allerwenigsten Pflanzen möchten jetzt direkt im frischen Mist wachsen. Aber dadurch wird dieser Mist und die Luft in dem Frühbeetkasten aufgewärmt. Und das ist eine sehr alte Technologie, als es noch, weil Technologie ist auch ein blöder Begriff da, Methode. eine sehr alte Methode, die, als es noch notwendig war, und jetzt nach und nach habe ich dann auch mal die Generation kennengelernt hier im Allgäu, die das auch noch gemacht hat, weil es hier in der Region natürlich völlig Sinn macht. Wirklich ein Überfluss am Mist und lange Winter. Und ja, dadurch kann man je nach Staffelung, aber im Endeffekt kann man, wenn man möchte, den kompletten Winter durchgärtnern. Ich mache es so, dass ich dadurch das Frühjahr bis Mitte Februar ziehe. Und dann halt auch wirklich im März im Endeffekt frisches Grün habe. Und meine, ja, jetzt irgendwie, es war mal ein Experiment, ob ich es jetzt dauerhaft mache, aber man kann zumindest auch dann seine Tomaten draußen vorziehen und man hat 2,5 schneckenfreie Monate. Yay! Die schlafen dann nämlich noch und man kann da richtig schön im März, April schon gärtnern und hat da so richtig schön entspannten Start ins Gartenjahr.
Das ist ein Argument, mit dem du uns auf jeden Fall gecatcht hast. Wir sind jetzt große Fans von Mistbeeten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass man mit den Mistbeeten unfassbar viel Ertrag erzeugen und Unmengen an Menschen quasi davon ernähren kann. Jetzt mal die Frage von deinem jährlichen Obst- und Gemüsebedarf. Wie viel kannst du davon aus dem Garten decken?
Ich glaube, wenn ich mich irgendwie eingegroovt habe und so die groben gärtnerischen Schnitzer, die ich ja definitiv noch immer mit dabei habe, wenn die dann irgendwie so nach und nach, also ich glaube, es ist nicht illusorisch, dann sich auch wirklich in so einen 2-3 Jahren würde ich mich schon gerne zumindest irgendwie zu zweit, aber es werden halt auch immer links und rechts Kisten verteilt, je nachdem, was halt viel da ist. Also ich glaube, Selbstversorgung, nicht, dass es jetzt unbedingt was ist, was ich jage, das Thema, aber so die Grundversorgung von Gemüse, ich glaube, die ist easy möglich, auch für mehr als 2 Leute.
In Kombination mit dem Foodsharing, gehst du überhaupt noch einkaufen?
Nee, ich versuche es, also im Endeffekt ab und zu dies und das mal, aber auch irgendwie Eier gibt es auch von einer Freundin, Milch gibt es von gegenüber. Also im Supermarkt wirklich nur im äußersten Notfall.
Ist es auch irgendwie Teil von deinem Konzept, jetzt quasi mit einem erstens minimalen Fußabdruck, aber auch mit minimalem finanziellen Aufwand zu leben? Weil du sagst, du lebst jetzt quasi von deinen Ersparnissen, so wie ich das verstanden habe, oder?
Ja, genau.
Okay, und dann lebst du damit entspannt, weil jetzt, wenn man aus einem normalen Anstellungsverhältnis kommt, dann hat man ja zumindest immer diese vorgegebene Sicherheit, dass auch monatlich immer wieder Geld reinkommt, ob das dann der Fall ist oder nicht. Aber wie gehst du damit um, dass die jetzt einfach wegfällt?
Also mittlerweile ist es sogar so, dass meine Frau auch sehr etabliert ist hier im Allgäu mit Yoga und draußen Yoga machen und Yoga auf der Alp. Und dementsprechend da kommt auch was rein so. Aber auch als das noch nicht der Fall war, das war eher dann so das Szenario, was du gerade ausmaltest, dass im Endeffekt der Großteil des Lebens, der Lebenshaltung und der Miete und sowas vom Konto abgebucht wurde. Also es ist schon was Emotionales, wo man dann sagt so, ja, okay, irgendwie wird es immer weniger und da muss ich jetzt dann ja mal was ergeben. Aber dann ergaben sich auch immer wieder Sachen und der Puffer war ausreichend, als dass es Jahre waren, die als Puffer da waren und da... Dann, also auch jetzt im Endeffekt, ich könnte Projekte annehmen, die dann irgendwie übers Kräuterland oder was auch immer, wo ich auch finanziell, also weiß nicht, es gibt so viele Institutionen, die suchen und mit der Zeit und dem Raum und mit meinen Aktivitäten ist es halt auch, ist es absolut möglich. Ich könnte jederzeit irgendwo Sachen anfangen und ich glaube, diese Gewissheit ist natürlich auch ganz viel wert, dass es jetzt nicht ein was ist denn, wenn? Also den Gedanken habe ich gar nicht.
Also du hast da über die Zeit so Ruhe reingebracht quasi und damit mit diesem Status quo jetzt einfach entspannt leben zu können.
Voll, voll.
Das ist jetzt die Ruhe, die du in dir selbst hast. Wie ist so die Reaktion der Gesellschaft, Eltern, Freunde, die auf diesen Lebensstil reagieren, der ja doch gerade aktuell noch recht ungewöhnlich ist, würde ich sagen.
Ja, definitiv gemischt im Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt wirklich, also der Großteil ist eher so, ja, unter meinen Lebensumständen halt nicht möglich. So. Und das ist auch bei den meisten, die halt den Schritt in Hauseigentum und zwei Kinder gegangen sind, ist es auch wahr so. Also wie soll das mal eben so? Es geht zu einem gewissen Maße. Deswegen, da finde ich auch immer wieder so, ja, nein, so wie ich leben kannst du nicht, aber vielleicht einen Teil oder das, was dir gefällt oder wie auch immer. Ich will da ja auch irgendwie nicht missionieren. Aber wenn ich halt fühle, wie gut es mir tut, möchte ich es natürlich schon irgendwie bis zum gewissen Maße anderen Menschen nahe bringen und nochmal besonders natürlich den Menschen, die mir nahe sind und die ich sehr gerne habe. Im familiären Kontext war es definitiv, also wir sind ein bunter Geschwisterhaufen, deswegen war das jetzt, glaube ich, okay und akzeptiert.
Wenn aber mal einer aus der Reihe fällt.
Ja, oder alle halt irgendwie auf ihre Art. Aber es war halt eher so ein, es war schon am Anfang so ein, okay, und wofür hast du jetzt einen Ingenieur gemacht? Was auch völlig legitime Frage ist. Aber ich glaube, mittlerweile ist es akzeptiert und wird auch gesehen, dass es halt einfach mir unglaublich gut tut.
Also zu sehen, wie gut es dir tut, schafft auch Akzeptanz quasi von außen vielleicht?
Ganz bestimmt, ja.
Hast du dir mal ganz projektmanagementmäßig ausgerechnet, wie lange du den Lebensstil, den du jetzt führst, noch so führen könntest? Oder bist du so optimistisch, dass du sagst, du hast ein Vertrauen ins Leben und es reicht so lange, wie es reicht und was danach kommt, das wird sich ergeben, weil es bisher immer funktioniert hat?
Das war anfänglich, war es eher das Zweitere, das ist halt so so und so viele Jahre, das ist unser Lebensstil, Haushaltsbuch führen so und dementsprechend dann rein rechnerisch das und das und so viele Jahre. Aber jetzt hat es sich, wie gesagt, auch geändert, als dass Mona Geld verdient und sie deckelt fast unseren Lebensunterhaltung damit ab. Dementsprechend ist das jetzt wieder so weit rausgerutscht, dass ich mir im Endeffekt gar keinen Gedanken mehr darüber mache. Ja. Also in der Freiheit nochmal wieder Freiheit.
Vielleicht eine letzte Frage noch. Ich könnte hier ewig mit dir oder mit euch weiter quatschen, aber wir sind schon über eine Stunde. In unserer ersten Folge haben Lari und ich auch darüber gesprochen, dass wir diesen Traum von einer Farm oder einfach von einem Ort des Lebens und der Wildnis und der Fülle und der Permakultur träumen. Einfach ein Ort, wo auch viel Platz ist, um sich gärtnerisch auszutoben. Und natürlich mit so einem Traum geht auch einher, irgendwie muss man sich das Ganze finanzieren. Sagst du, für dich ist das Leben, das du jetzt führst, bist du so fein oder hast du auch einen Traum nach mal was Eigenes und dafür auch was Größeres?
Es ist eigentlich die Version unseres Traums, den wir hier gefunden haben, definitiv. Also diesen klassischen, ganz viel Raum und ein Haus, das male ich mir inkompatibel mit meinen aktuellen Prioritäten aus. Ich sehe, wie viel Arbeit das hier ist und das ist ein 100 Quadratmeter Garten. Und wir haben sogar einfach, also deswegen im Endeffekt bezüglich der Verpflichtung bin ich so unglaublich reduziert. Kleinster Wohnraum, kein Auto, kein Job, keine Kinder, Kleingarten. Also es ist wirklich ein absoluter Traum bezüglich Verpflichtung und ich kann sie jederzeit runter und hochfahren, wie ich möchte.
Weil Eigentum auch immer verpflichtet.
Voll, genau. Also wir haben deswegen da passt es unglaublich zu unserem Lebensstil, dass wir wirklich eine günstige kleine Wohnung gefunden haben. Und dementsprechend, es war vorher immer irgendwie so dieses Tiny House und das irgendwo hinstellen, das war eher so unsere Version. Aber das ist im Endeffekt die Tiny Flat, die es jetzt geworden ist. So. Und nee, also ich wirklich so zufrieden und so glücklich in dem, was wir hier im Rundherum und von der Wohnungssituation gefunden haben, dass jetzt absolut aktuell null Drang irgendwie vorhanden ist, daran was zu ändern.
Ich finde, man sieht es dir auch an. Du machst wirklich einen total in dir zufriedenen Eindruck und strahlst auch so eine Art von Glück und Zufriedenheit aus. Das ist echt ansteckend und auch bewundernswert.
Dankeschön.
Auch eine Inspiration, die ich mir auf jeden Fall aus so einem gut bürgerlich geprägten Kinderhaus, mitnehmen kann, ist das, was du gerade so schön sagst, dass also Eigentum verpflichtet und dass es mich auch glücklich machen kann, wenn es mir nicht gehört. Also weil das irgendwie was ist, was so tief in mir verankert ist, dass ich meinen Grund haben muss, um damit irgendwas zu erschaffen, aber es muss ja gar nicht sein. Und das fällt oft so hinten runter, finde ich. Also danke für die Inspiration auf jeden Fall.
Danke euch.
Das ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Vielen Dank nochmal für auch deine Offenheit und dass wir hier in deinem kleinen Paradies mit dir sprechen dürfen.
Ach, wunderschön. Vielen Dank, dass ich das teilen durfte. Schön auch immer im Gespräch, das nochmal alles zusammenzufassen und zu reflektieren und dann mit euch im Garten zu sitzen. Vielen Dank euch dafür.
Und für alle, die irgendwas tun wollen, Foodsharing, Repair-Café, selber einen eigenen Garten anlegen. Es gibt viele Möglichkeiten und gerade bei Foodsharing, Repair-Café auch die Möglichkeit, auf der Webseite einfach mal vorbeizuschauen oder vor Ort vorbeizuschauen, sich das anzugucken. Und
oder mal einen Kuchen zu backen und vorbeizubringen.
Voll. Und kauft weniger Scheiß. Das bringt ganz viel Freiheit mit sich.
Super Schlusswort. Ja. Dann danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.